Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. In unserer Sendung kommen wir heute ziemlich weit herum, ausgehend von einem ganz kleinen Flecken Erde, in dem sich trotzdem alles spiegelt. Maria Tekülwe war lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, viel in Afrika. Sie stammt aber von einem Bauernhof aus dem Münsterländischen, aus dem kleinen Ort Borken-Marbeck. Und diesem Ort, seiner Entwicklung, hat sie ihr, ich sag mal, Opus Magnum gewidmet, eine literarisierte Chronik über 4 Generationen, ein dickes Buch. Auch in der sogenannten Provinz ist eben allerhand los. Herzlich willkommen, Frau Tekülwe.
Ja, schönen guten Morgen an alle. Ja, ich freue mich sehr.
Sie selbst leben seit langem in Berlin, sind viel rumgekommen und Sie beschreiben aber diese Münsterländerwelt, diese kleine bäuerische, ländische Dorfwelt mit so viel Liebe, dass ich mich sofort gefragt habe, haben Sie manchmal Heimweh danach?
Ja, ich kenne das Gefühl von Heimweh übrigens insgesamt sehr, sehr gut in aller Welt. Ich habe auch oft Heimweh ins Münsterland, aber vor allem auf den Hof. Das ist ja ein Einzelhof. Das ist nochmal was Besonderes. Ich habe sehr oft Heimweh nach diesem Einzelhof gehabt. Es ist aber gleichzeitig so, dass ich auch immer noch sehr häufig da bin, sodass sich das Gefühl des Heimwehs nicht wirklich einstellt.
Aber wenn Sie sich hinbeamen, wie riecht, wie schmeckt das? Sonne auf Heu oder doch bloß Silo?
Oh, sehr unterschiedlich. Das ist eine gute Frage. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ist das tatsächlich Sonne, Heu, ach, ich kann das gar nicht beschreiben, frisches Gras, frische Erde, gebrochener Boden nach dem Pflügen. Es ist aber tatsächlich heutzutage so, dass ich sehr oft an dem Bahnhof, der ja auch in meinem Roman eine große Rolle spielt und das Tor zur Welt war immer, wenn ich an diesem Bahnhof aussteige heutzutage, ist das tatsächlich so, dass es sehr oft nach Gülle riecht.
Maria Tekülwe, heute unser Gast, von den vielfältigen Veränderungen einer Heimat, aber auch von den Erfahrungen, die sie auf dem afrikanischen Kontinent gemacht hat, erzählt sie uns heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Depengrund, das ist das Zentrum der Welt, zumindest für die Familie von Maria Tekülwe. Maria Tekülwe hat ein dickes Buch vorgelegt, Abschied von Wieskind, das basierend auf ihrer Familiengeschichte die Veränderungen einer ländlichen Gegend im Münsterland über 140 Jahre beschreibt. Und Frau Tekülwe, besonders plastisch geraten die 60er und 70er, da kommen Sie nämlich selbst hinzu, wenn auch mit anderem Namen, erzählen aus eigener Anschauung. Depengrund, nehmen Sie uns in Gedanken mal mit. Was ist das für ein Hof?
Depengrund ist ein relativ typischer, oder ich gehe mal zurück in die 60er Jahre, in die 50er, 60er Jahre, zumindest damals war es ein relativ typischer Münsterländer Einzelhof, bäuerlich oder kleinbäuerlich. Und dieser Einzelhof war ein Betrieb mit verschiedenen Zweigen, also Kühe, vor allem Milchvieh, Schweine, Hühner. Da wurde also nicht nur Viehhaltung und Tierhaltung, sondern auch Getreideanbau, Kartoffeln. Es gab einen großen Garten. Also insofern, das war sehr typisch. Also ein typischer Familienbetrieb, auch 3 Generationen.
Arbeit außerdem, von früh bis spät, ne? Arbeit von früh bis spät. Bauernkinder müssen mithelfen. Ja. Was waren denn Ihre Aufgaben?
Oh, sehr vielfältig, ja. Arbeit von früh bis spät. Ich denke, das fängt so mit Kindesbeinen an. Also amüsant, rückblickend finde ich immer, dass wir schon als Kinder gelernt haben, Trecker zu fahren. Und ich erinnere mich daran, dass ich stehend mit beiden Beinen auf dem Gaspedal treten musste und mich stehend am Lenker festgehalten haben. Wenn wir zum Beispiel Heu eingeholt haben, saß immer eins von uns Kindern vorne und hat dann ganz, ganz langsam im ersten Gang gesteuert, während hinten das Fuder aufgeladen wurde. Und als wir älter wurden, haben wir Mädchen dann die Fuder oben gepackt und unten wurde das Heu.
Ich hoffe, Sie wussten auch, wo die Bremse ist. Aber der Trecker war vielleicht der vergnüglichste Teil der Arbeit.
Richtig, richtig.
Ansonsten früh raus, spät ins Bett, vor, nach, neben oder auch während der Schule gearbeitet auf dem Hof?
Vor der Schule nie. Daran, nein, nie. Wir mussten auch immer, ich war Fahrschülerin im Gymnasium, also um 6 Uhr aufstehen. Sehr häufig, wenn ich um 1:30, 2 von der Schule kam, standen sehr häufig Traktor und Wagen im Sommer dann, also die Hauptarbeitszeit, bereit. Und es ging aufs Feld oder manchmal gab es natürlich eine Stunde Verschnaufpause und im Winter haben wir die Knollen gepflückt. Das war schon harte Arbeit, aber es gab natürlich auch Freizeit.
Ich nehme mal an, Ihre Ferien bestanden aus Heuernte, Kartoffelernte, Silo machen, Tiere versorgen. Gab es das überhaupt, Urlaub oder gar mal wegfahren?
Nein, eigentlich nicht. Silo war zu unserer Zeit noch nicht so verbreitet. Ich glaube, für Bauern kam Urlaub einfach nicht in Frage. Das war überhaupt gar kein Thema. Das hat sich heute schon verändert. Das war ein No-Go. Und auch für uns gab es das nicht. Was wir aber hatten, es war einfach bescheidener. Wir sind ins Schwimmbad gefahren abends. Das war toll. Also das war 5-6 Kilometer mit dem Fahrrad entfernt. Und es war schön, mit den Geschwistern da abends hinzufahren. Wir haben Federball gespielt. Mhm. Ich bin allerdings auch, das war üblich, mehrmals in den Ferien bei meinen großstädtischen Onkels und Tanten gewesen und habe da das großstädtische Leben kennengelernt.
Ihre Kinderzeit, Ihre Jugendzeit war eine Zeit des Aufbruchs, einer großen Technikgläubigkeit, also Träger steigt Pferd vor dem Flug, führte aber nicht zuletzt zu einem schwindenden Ansehen des Bauernstandes. Es durfte nicht mehr nach Heu riechen, wenn man unter die Leute ging, nach Stall schon gar nicht. Mhm. Und irgendwie war die Ansicht noch ziemlich verbreitet, dass das Kind vom Bauern, ich sag mal per se, nicht so helle ist wie das vom Apotheker. Hat man sie das spüren lassen auf dem Gymnasium?
Ich weiß nicht, ob es die Ansicht gab, das glaube ich eher nicht, dass die Kinder von den Höfen nicht so helle sind. Das glaube ich war es nicht. Es war eher so, und das ist schon eine Sache, die weltweit gilt, dass man vielleicht auf den ländlichen Raum und die Bauern so ein bisschen herabgeblickt hat als die hinterwäldlerischen, gut, vielleicht auch die naiven. Also es gab da schon diese Wertigkeit und ich war damals schon als Bauernkind und Bauerntochter. Es gab zwar einige, aber das war schon die absolute Minderheit. Mhm.
Nahe der holländischen Grenze liegt Borken, das im Buch Wiesken heißt. Ich dachte auch, Tekulve könnte ein niederländischer Name sein. Ist das so?
Das ist richtig. Der Ursprung Ur-Ur-Urgroßeltern ist aus den Niederlanden, wobei man sagen muss, dass der Kulturraum das wurde mal als Hammerland bezeichnet. Es ist in früheren Zeiten, diese Grenzregion ist ein Kultur- und Wirtschaftsraum gewesen. Also, aber der Ursprung ist niederländisch-holländisch, ja.
Gewissensfrage, Hoch- oder Plattdeutsch als Kind?
Das ist für mich keine Gewissensfrage. Plattdeutsch, eindeutig.
Mhm, auch in der Schule und überall.
Nein, ich habe Hochdeutsch tatsächlich erst gelernt mit 6, 7 Jahren in der Grundschule. Bei uns zu Hause wurde immer Plattdeutsch gesprochen. Ich spreche noch heute mit meinen Geschwistern Plattdeutsch. Und ja, und zwar sehr gerne.
In der Sprache ist man zu Hause dann. Richtig. In seinem ganzen Leben, ne? Sie haben später, Frau Tekulve, in den Semesterferien nehme ich an, auch in der Fabrik gearbeitet, mit großem Respekt von Seiten Ihrer Eltern. Warum war Fabrik so toll?
Das war während meiner Schulzeit. Der Deal war, dass ich, damals durfte man ab 14 schon arbeiten, und der Deal war, dass ich in den Sommerferien 3, 4 Wochen arbeiten darf, und auch, das war auch die Erwartung, aber ich konnte das Geld selbst behalten. Also Respekt, ich weiß nicht genau, was Sie damit meinten. Also ich glaube, meine Eltern haben das so ein bisschen erwartet, weil sie von uns allen erwartet haben, das ist ihnen auch gelungen, dass wir auf eigenen Beinen stehen und dass wir selbst unser Geld verdienen. Also Arbeit, würde ich mal sagen, und Fleiß hat eine ganz große Rolle gespielt.
Und Fabrik war immer drin, ne? Wetterunabhängig.
Das meinen Sie mit Respekt. Fabrik war immer drinnen, genau, das war das Schöne. Es war immer warm und im Sommer natürlich ungelüftet und heiß. Auf der anderen Seite haben die Bauern, das ist so dieses Stadt-Land-Thema, was ich ja im Roman auch behandle, ich glaube, die Bauern hätten dann tatsächlich niemals in der Fabrik arbeiten wollen. Also das waren schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten, die ich als ganz großen Kontrast und auch Schock erlebt habe.
Stand je zur Debatte, dass Sie den Hof mal übernehmen? Inzwischen
Nein.
sind, glaube ich, alle Geschwister weg vom Hof.
Nein,
also hat die
Debatte gab es nie. Es gilt in Westfalen ein Höferecht, wonach der Älteste oder der Sohn den Hof übernimmt. Und das ist bei uns auch der Fall gewesen. Insofern, da bin ich reingewachsen.
Ja. Und den Hof gibt es noch, Depengrund?
Es gibt noch, den Hof selbst gibt es noch, er wird aber nicht mehr bewirtschaftet.
Abschied von Wieskin heißt ein Buch von Maria Tekülwe, unser Gast heute. Das zeigt, dass sich in der sogenannten Provinz, wo ja angeblich nichts passiert, dass sich da über 4 Generationen vom Kaiserreich bis heute nicht nur viel verändert, sondern dass dieser kleine münsterländische Flecken Erde auch wie im Brennglas Geschichte spiegelt. Von 1850 bis 2020 erzählt sie von diesem kleinen fiktiven Ort Wiesken, in dem jede Menge Borken-Marbeck steckt. Frau Tekülwe, was hat sie dazu getrieben?
Ich kann es rückblickend nicht genau sagen. Ich hatte aber oft das Gefühl, schon vor 20 Jahren, dass in Afrika war das, dass so viele Geschichten in mir stecken. Vielleicht war es auch das Heimweh, obwohl ich immer sehr gerne in Afrika war. Aber es steckten so viele Geschichten in mir, die ich unbedingt aufschreiben wollte. Geschichten, auch Erzählungen. Mein Roman ist auch als Erzählung gedacht. Erzählungen, die ich unbedingt festhalten wollte.
Aber nicht zuletzt eine Riesenfleißarbeit, für der unendlich viel Archiv gesichtet wurde. Also ohne Kirchenbücher und Lokalzeitung ging nichts, oder?
Richtig. Also deshalb, dieser Roman ist wirklich zum Großteil fiktional. Meine Familiengeschichte oder die des Hokes ist ein Geländer. Ich habe viel in der Zeitung, in der Borkener Zeitung, ein ganz tolles Archiv recherchiert. Das Stadtarchiv Borken, es gibt sehr gute Quellen, genau die Kirchengeschichte. Ich habe sehr viele Interviews geführt, auch noch mit alten Leuten. Einige sind zwischenzeitlich verstorben. Und das habe ich auch Dokumente, Briefe meines Vaters aus dem Krieg. Mhm. Ich habe auch Recherchen zu den Standorten meines Vaters im Bundesarchiv angestellt. Das alles habe ich zusammengefügt. Ich habe also diese Eckdaten genommen und rund um diese Eckdaten Geschichten, Fiktion oder Reales erzählt.
Es sind die großen Themen, die sich im Kleinen, ja, wie unterm Brennglas spiegeln. Landwirtschaft, Kirche, Feste, sehr wichtig auf dem Land. Soziologie, Beziehungen zwischen Stadt und Land. Ich greife mal die Kirche heraus. Das ist ein katholischer Flecken. Und schon von Münster, der großen Stadt in der Umgebung, sagt man, entweder es regnet oder es läuten die Glocken. Sonntags beides. Gilt das auf dem Land nochmal potenziert? Oder galt das auf dem Land nochmal potenziert?
Es galt.
Ja.
Ganz klar. Im Übrigen stimmt auch, in der Region regnet es sehr viel, empfinde ich so. Das war ganz klar. Also Kirche und Katholizismus hat das den Jahresrhythmus, den Wochenrhythmus, ja sogar den Tagesrhythmus bestimmt, selbstverständlich. Waren wir alle jeden Sonntag in der großen, neu gebauten Kirche,
Mhm. Tischgebet und Gottvertrauen.
Ja.
Von Jugend an.
Ja.
Gerade in dieser Woche, Frau Tekülwe, kam die Meldung, dass im vergangenen Jahr über 520.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Das sind so viele, wie die Stadt Leipzig ungefähr Einwohner hat. Diese grundsätzliche Entwicklung, geht die auch an Wiesken, an Borken nicht vorbei?
Ich weiß nicht, wie viele in meiner Heimat tatsächlich noch Kirchenmitglieder sind, das weiß ich nicht. Aber es ist so, dass die Kirche diese Tradition, nach dem, was ich beobachtet habe, wie überall anders auch enorm an Bedeutung verloren hat. Also meine Mutter hat sich vor 10 Jahren schon beklagt, es sitzen nur noch alte Leute in der Kirche. Ja, also wie viele da noch Mitglieder sind und austreten, das weiß ich nicht. Aber die Bedeutung hat ganz klar abgenommen.
Wie sich eine ganze Welt verändert, wenn sich eine vermeintliche Kleinigkeit verändert, das kann man auch gut ablesen in diesen Geschichten aus dem ländlichen Raum. Zum Beispiel, was es bedeutet, wenn man einen Bahnhof bekommt oder ganz schlimm, wenn die Gastwirtschaft schließt. Mhm. Wie hat der kleine Ort das erlebt, wenn zum Beispiel die Gastwirtschaft plötzlich zumacht?
Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich da nicht mehr da war. Das war so die Zeit tatsächlich, als ich überwiegend in Afrika war, da jetzt auch Berlin. Also wie das im Ort diskutiert wird, weiß ich nicht. Es ist aber so, dass die Kirche und die Gaststätte gegenüber, nebenan war die alte Notkirche, das Jugendheim, das war schon das alte bäuerliche Zentrum. Und diese Gaststätte war zum Beispiel Frühschoppen der Männer, das gilt auch für die Nachbarorte übrigens, wo rund um die Kirche 3, 4 Gaststätten waren, die waren sonntags nach dem Hochamt rappelvoll. Also die Männer standen in 3 Reihen und haben heftig über Politik diskutiert. Also ich denke mal, es war auch ein anderes politisches, soziales Leben, wo man sich vielleicht auch noch eher die Meinung direkt gesagt hat und kontroverse Dinge ausdiskutiert hat, als das heute der Fall ist. Aber die Gaststätte im Übrigen, gibt es noch, aber es ist ein sogenannter Biker-Club, wo zwar auch noch die Einheimischen hingehen. Man kann dort sehr gut sitzen im Sommer, aber es sind auch sehr viele Ausflüge aus dem Ruhrgebiet da.
Die 60er, 70er, die konnten Sie aus eigener Anschauung besonders gut beschreiben. Es geht ja weiter zurück, also Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazireich. Was hat Sie, Frau Tekülwe, bei Ihren Recherchen am meisten überrascht, vielleicht auch bestürzt, beeindruckt?
Ich habe während der Recherchen jahrelang und viel gelesen, habe ich vor allem sehr viel dazugelernt. Also dass in beiden Weltkriegen zum Beispiel die Landwirte, dass die Zwangsabgaben sehr, sehr stark waren. Das habe ich dazugelernt. Die Rolle des Bahnhofs 1904, der Anschluss an die Welt, was damals ja landesweit passierte, der Bau der Schulen, das alles ging vom Kaiserreich aus, das war in ganz Deutschland der Fall. Das habe ich dazugelernt, das fand ich sehr beeindruckend. Natürlich habe ich, danach werde ich auch häufig gefragt, was die Nazizeit angeht und den Zweiten Weltkrieg, vor allem die Nazizeit, das war ein Kapitel, das mich wirklich den ganzen Sommer oder einen ganzen schönen Sommer stimmungsmäßig gekostet hat, weil ich da natürlich Dinge gelesen habe, die ich zwar vorher geahnt habe, was dort alles in dem Ort und rundherum passiert ist, zum Beispiel auch die Deportation der Juden, wobei in dem Ort selbst keine gelebt haben, aber es gab Viehhändler. Das war schon alles sehr bestürzend und auch die Frage, wie haben sich da alle zu verhalten, die ich letztlich nicht klären konnte.
Es ist eine erzählende Form, die Figuren sind verfremdet oder ganz erfunden, aber da dürften sich doch einige wiedererkannt haben aus ihrer oder aus der Elterngeneration. Dafür kriegen Autoren ja oft Ärger. Hör mal, Maria, da komme ich viel zu schlecht weg. Haben Sie das auch gehört?
Nein, ich habe die bisher nicht. Ich habe die Figuren nicht nur verfremdet, sondern vieles ist tatsächlich sehr stark erfunden. Also das gilt zum Beispiel auch für meine Familie, für meinen Großvater, der 4 Jahre im Weltkrieg war, den überlebt hat und der tatsächlich involviert war, aber die Geschichte rundherum ist frei konstruiert.
Unser Gast Mariette Kölwe hat uns viel vom ländlichen Raum im Westen Münsterland erzählt. Frau Kölwe, Sie selbst gingen dann weg, haben Geografie studiert und sind schon im Studium in Indien gelandet. War das schon der Wunsch danach, Geografie als Hauptfach, ich will mich in der Welt mal umschauen?
Ich glaube nicht, dass es der unmittelbare Wunsch war. Es war aber so, dass in Göttingen, wo ich studiert habe, in der Geografie ein Asien- und Indien-Schwerpunkt war. Und da bin ich, wenn Sie so wollen, automatisch durch damals auch vorgeschriebene Länderexkursionen zweimal nach Indien gekommen. Oder der erste Aufenthalt war eine Exkursion im Bereich des Studiums. Und der zweite Aufenthalt, das war 83 und 84 jeweils, mehrere Wochen bzw. Monate für meine Diplomarbeit.
Mhm. Sie haben da noch eine Form der Leibeigenschaft kennengelernt. Und kann man sich ja streiten, ob es die heute vielleicht im übertragenen Sinne auch noch gibt. Aber offiziell war die damals verboten. Sie haben es trotzdem kennengelernt. Was haben Sie erlebt?
Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es tatsächlich hieß. Der englische Ausdruck damals war immer Bonded Labor. Das waren schon extrem arme Verhältnisse in einem Reisanbaugebiet Tanjavur, wo zum Beispiel Landarbeiterinnen, die kein Stück Land besaßen, die wirklich nur ein ganz kleines Haus mit Veranda besaßen und einen Minigarten, die verpflichtet waren, für den Landlord, also den Großgrundbesitzer, dem alles gehörte, Reis zu pflanzen, zu ernten. Das war eine sehr, sehr harte Arbeit und die Männer ebenso bei der Ernte zu helfen.
Wie erlebt man das als noch sehr junge Frau, die ja möglicherweise auch so ein bisschen 68 bewegt, da nach Südindien kommt?
Das war mein erster Aufenthalt in einem Entwicklungsland. Ich war total schockiert. Und ich war aber auch schockiert. Indien sah damals noch ganz anders aus. Ich war wirklich schockiert von dem Armut und dem Elend auch auf den Straßen, den Bettlern auf den Straßen. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich da überhaupt zurechtzufinden und dann ging es, ja.
Mhm. Sie sind später in vielen afrikanischen Ländern gewesen, besonders in Sambia, da auch mal 3 Jahre am Stück.
Ja.
Dieses afrikanische Land ist Ihnen wohl besonders ans Herz gewachsen. Warum?
Das ist es. Ich hatte einen sehr guten Start da. Ich war neugierig. Das war ein Ort, sehr abgelegen, im Englischen hieß es immer Remoteness, an der angolanischen Grenze, einfach mit schönen Farben, sehr ländlich. Das ist so Baumsavanne gewesen, dünn besiedelt, der Kabompo-Fluss, nicht weit entfernt, der große Zambezi River. Das war ein tolles Team. Das Programm hieß Integrierte ländliche Entwicklung. Also das war auch eine tolle Arbeit. Also das ganze Setting, sehr, sehr ländlich. Das war sehr schön. Also sowohl von der Landschaft her, von der Arbeit her, tolle Kollegen. Also Sie merken, obwohl es auch ein einsamer Standort war, die nächste Teerstraße war 400 Kilometer weg. Es gab damals keinen Fernseher. Es gab die Deutsche Welle, knatterte. Einmal in der Woche kam die Luftpost. Also es war ein sehr abgelegener und zum Teil auch einsamer Standort. Aber wir waren dort sehr gut integriert. Es war schön.
Ich habe mir gemerkt, 400 Kilometer bis zur nächsten Teerstraße.
Ja, 380.
Okay, ich habe aufgerundet. Kein Internet, kein Telefon. Da übt man Briefe schreiben.
Richtig. Und ich denke Luftpost und ich denke schon, dass dieses Briefeschreiben ich habe sowieso immer schon auch als Schülerin, ich habe sehr viel gelesen und geschrieben in der Freizeit und ich denke, dass dieses Briefeschreiben und Lesen, das war die Abendbeschäftigung, da kam schon mal locker 5, 6, 7 Seiten Luftpostbriefe zusammen und dann auch Erinnerungen an früher. Ja.
Was haben Sie konkret getan tagsüber in Sambia?
Das war ein, ja, wie ich eben sagte, ländliche Regionalentwicklung, ein Vorhaben. Also meine Stelle oder dieses Projekt wurde finanziert unter anderem von der heutigen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, damals noch GTZ. Da waren aber auch Kollegen aus Großbritannien, Niederlande. Ich war zuständig, das hieß Planung, Monitoring und Evaluierung. Also ich habe mitgewirkt bei Planungsveranstaltungen, wenn es zum Beispiel die Honigfabrik, wie das gemanagt wird, die wurde von dem Projekt aufgebaut, oder der Brunnenbau, oder aber auch die Frauenförderung. Ich war damals Anfängerin, also deshalb sage ich mitgewirkt. Ich war dabei, wenn die Planungsworkshops stattfanden, in großer Runde, selbstverständlich mit allen zusammen, und habe Berichte geschrieben.
Und ja, geplant, und aber sich gefreut, wenn der Brunnen dann wirklich lief und wenn
richtig,
der Honig wirklich in Gläsern war und verkauft
genau
wurde.
Ja.
Man wollte ja auch die Leute wirtschaftlich fördern, sodass ja sie auf eigenen Füßen stehen können. Was haben Sie mitgenommen? Was hat das Land Sie gelehrt?
Was hat mich das Land gelehrt? Ich weiß nicht, ob gelehrt der richtige Ausdruck ist. Ich habe sehr viel dort gelernt, auch über kleinbäuerliche, sehr arme Verhältnisse. Übrigens, dass die Schwankungen, die da, also damals schon, aber weniger als heute, klimatische Schwankungen, wie die dort einen armen Haushalt, arme Menschen wirklich an die Grenze ihrer Existenz bringen können. Ja, das sind Sachen, die ich mitgenommen habe. Schönheit der Landschaft, Freundlichkeit der Menschen. Also es war ein ziemlich friedlicher Ort, ja.
Könnte ja auch sein, dass man, wenn man im wohlbestallten Deutschland sitzt und sich über irgendwas ärgert, sagt, hey, in Sambia, das hätte mich niemals aufgeregt. Könnte sein, weiß ich nicht.
Ja, das könnte sein.
Gericht, solche Beispiele gibt es auch, dass Sie wirklich von der Mentalität der Leute auch was gelernt haben?
Ich bin so ein bisschen versucht, manchmal diesen altmodischen Begriff, aber er ist vielleicht trotzdem nicht schlecht, der Demut da hervorzuholen. Also ich habe sehr viele Menschen wirklich sehr bewundert. Wir sind anders aufgewachsen. Ich habe sie dahingehend bewundert. Viele hatten einfach auch keine Alternative, dass sie in dieser Armut und Bescheidenheit und Abgelegenheit trotzdem herzlich bleiben. Also das ist ja, das verdient meinen allerhöchsten Respekt.
Maria Tekülwe ging nach einigen Jahren in Sambia ins Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit als Beamtin im Maschinenraum. So haben Sie es selbst mal formuliert. Ja. Was kann man denn als Beamtin im Maschinenraum tun für die große, weite Welt?
Ja, man kann, also ich zum Beispiel habe immer versucht, schon die Lobby für die Armen und für den ländlichen Raum aufrechtzuerhalten. Das habe ich immer versucht im Blick zu behalten. Wobei als Beamtin im Maschinenraum auf meiner Ebene gibt es ständig, wir wechseln ständig oder alle 3-4 Jahre, sodass ich die Themen je nach den Positionen und Referaten, in denen man gerade ist, auch verändern. Also ich war zuständig zu Anfang für Sambia und habe mich dort mal unter anderem meine Herzensangelegenheit dem ländlichen Raum widmen können. Ich war zuständig als Referentin für die Afrikanische Entwicklungsbank und habe da immer sehr stark versucht, die afrikanische Stimme sehr deutlich hochzuhalten, um diese Positionen reinzubringen bei den Verhandlungen. Ich war zuständig für Agrarökologie zum Schluss und ich habe, das war eine meiner letzten Tätigkeiten, ich habe wesentlich einen Schwerpunkt Agrarökologie mit Indien, die Bundesregierung und die indische Regierung mitverhandelt, mitinitiiert.
Und ich dachte, Beamtin im Maschinenraum, das klingt so schön nach dreckiger, ehrlicher Arbeit. Maschinenraum ist ja nicht so vornehm wie die Kapitänsbrücke.
Nee.
Man redet nicht nur bloß rum. Ihre Chefin hieß Heidemarie Wiczorek-Zeul, war von der SPD im Kabinett von Gerhard Schröder. Dann kam das Ministerium zur FDP, oft war es in CSU-Händen. Allererster Minister war, das habe ich gestern staunend nochmal nachgeschlagen, Walter Scheel, der spätere Bundespräsident, der Singende. Worauf ich hinaus wollte, die Minister wechseln ja je nach Bundesregierung die Farbe. Die Beamten bleiben als Fachkräfte und machen die Sacharbeit. Ist es dann irgendwie auch egal, wer unter ihnen Minister ist?
Nein, das ist nicht, natürlich nicht egal. Es ist tatsächlich so, dass die untere Ebene in der Regel bleibt, während ja die obere Führungsebene und politische Ebene ausgewechselt wird. Meiner Erfahrung nach setzt jeder Minister andere Schwerpunkte. Also ich zum Beispiel, als ich zu Zeiten Wiczorek-Zeuls, die fand ich sehr beeindruckend, das war sogar für mich ein Bewerbungsgrund, die hat einen sehr starken Fokus auf globale Strukturpolitik gelegt, im Unterschied zum Beispiel zu Einzelprojekten und auf Frauenförderung. Der letzte Minister Müller hat, wenn ich den mal nehme, einen Schwerpunkt gesetzt auf den grünen Knopf und eine Welt ohne Hunger.
Grüner Knopf?
Ja.
Wer drückt den?
Nein, das ist an der Kleidung. Also grüner Knopf heißt fair und nachhaltig produzierte Kleidung und eine Welt ohne Hunger. Das waren seine Schwerpunkte. Und die jetzige Ministerin, aber die habe ich leider nicht mehr erlebt. Die jetzige Ministerin hat zum Beispiel wieder oder einen Schwerpunkt feministische Entwicklungspolitik, also einer von mehreren. Also jeder Minister setzt eigene Schwerpunkte, was nicht heißt, dass alle anderen Themen hinten runterfallen, die werden dann vielleicht in einer anderen Intensität oder mit anderen Schwerpunkten weiter bearbeitet.
Gibt es trotzdem große Linien bei den Veränderungen auch im Selbstverständnis, in der Entwicklungszusammenarbeit, die ja sehr lange im Sprachgebrauch schlicht Entwicklungshilfe hieß?
Ja, also richtig. Ich glaube schon, dass es sehr große Veränderungen gibt. Also ich schaue ja auf fast 40 Jahre zurück. In der Tat hieß das früher Entwicklungshilfe. Und dann Entwicklungszusammenarbeit, das ist die Durchführung. Dann kam Entwicklungspolitik oder jetzt sagt man oft internationale Kooperation, was allerdings dann viele andere Bereiche auch einschließt, was ich auch für den weit besseren Ansatz halten würde. Also internationale Kooperation. Denke ich, sagt man international oft und dahin geht es auch, ja.
Schauen wir nochmal auf Ihre ja reiche Zeit in afrikanischen Ländern vor Ort. Da sind Sie auch zum Schreiben, zum Erzählen von den Menschen dort gekommen. Also die Haushaltshilfe, die in Bedrängnis kommt, weil der Sohn den Nachbarn erschossen hat. Die Dolmetscherin, die wie eine weiße Frau leben will. Das große Thema AIDS haben Sie dort hautnah erlebt. Welche Menschen sind Ihnen vor Augen und Ohren, wenn Sie dran denken?
Ja, unter anderem die, die Sie gerade genannt haben. Also sehr eindrucksvoll waren Erlebnisse in Pretoria, um mal von der Großstadt zu sprechen oder von Südafrika. Das war unmittelbar, das war die Zeit der Post-Apartheid, eine unglaublich spannende Zeit. Kriminalität war stark, vielleicht noch nicht so hoch wie heute. AIDS, klar, also all die Jahre, die ich in Afrika war, 10 Jahre, waren wir wirklich quasi von AIDS umgeben. Und ja, es ist tatsächlich so passiert, das ist ja mein Buch, Wir sind alle anders, so wie ihr. Es ist passiert, dass unsere Haushälterin mit ihrem Sohn zu uns abends nach Hause kam und völlig fertig, sag ich mal, uns erzählte, dass ihr Sohn 19-jährig gerade jemand auf dem Sportplatz erschossen hat. Man muss irgendwie damit umgehen.
Und wie ist sie damit umgegangen?
Wir sind damit umgegangen. Das war natürlich eine ganz lange Debatte, auch mit meinem Mann. Und die Haushälterin wollte ihren Sohn schützen, der von anderen verfolgt wurde und hat darum gebeten, dass er bei uns in der Garage Asyl bekommt. Und nach langem Hin und Her haben wir zugestimmt.
Mhm. Und wie? Trotzdem hat er ja nicht sein Leben dann in der Garage verbracht.
Nein.
Wie geht so eine Geschichte aus?
Ja,
auch wenn man selber im Zwiespalt steht zwischen Recht und Mitgefühl?
Ja, die Geschichte ist so ausgegangen, dass er dann tatsächlich vor den Richter kam. Er ist auch verurteilt worden damals, aber die südafrikanischen Gefängnisse waren zumindest damals, vielleicht auch noch heute, so voll, dass er nach kurzer Zeit gegen eine Kaution, zu der wir, glaube ich, noch, wenn ich mich recht erinnere, beigetragen haben, wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde und dann in der Nähe einen Hilfsarbeiterjob bekommen hat. Ja, das sind so Fälle, denen man sich aussetzen muss, mit denen wir häufig in dieser Art oder anderer Art konfrontiert wurden. Man muss sich irgendwie verhalten.
Mhm. Inzwischen sind Sie pensioniert, Frau Tekülwe. Verfolgen Sie das Geschehen in, ich sag mal, Ihren Ländern trotzdem noch weiter?
Ja, absolut. Also es ist nicht so dieser einen Grund. Ich habe mich ja früher pensionieren lassen mit 63. Einer der großen Gründe war, dass ich diesen Roman schreiben wollte. Ich habe aber durchaus vor, dazu bin ich zu tief auch in Afrika und beruflich und mit dem Thema verwurzelt. Ich habe schon vor, mich nochmal mit Afrika, und das mache ich auch nebenher, zu befassen. Ich glaube schon, dass ich noch ganz gut auf dem Laufenden bin. Und mein früherer Chef in Sambia, der heißt Lufuma, durchaus ein Freund, ist heute Verteidigungsminister in Lusaka in Sambia. Wir haben Freunde in Südafrika. Also die Verbindung ist schon noch da.
Maria Tekülwe, heute unser Gast. Frau Tekülwe, lassen Sie uns den Kreis ein bisschen schließen. Wir haben mit einem Bauernhof begonnen am Depengrund im Münsterland und wir erreichen Sie. Sie sind uns zugeschaltet aus München, aber Sie machen in Bayern gerade Urlaub auf einem Ferienbauernhof. Darf ich mir das so vorstellen, dass Sie heute schon Eier geholt und Hühner gefüttert haben?
Ich habe die Eier nicht geholt, aber ich bin an dem Hahn mit seinen Hühnern vorbeigelaufen und auch an den Kälbchen. Ja, mein Mann ist gebürtiger Münchner, also Städter durch und durch. Ihm ist es ein Bedürfnis, immer wieder mal nach Bayern zu kommen, in seine Heimat. Und für mich ist das ganz toll, aus Berlin, übrigens eine Stadt, um das auch mal zu sagen, die ich sehr mag und sehr liebe. Aber ich fahre sehr gern aus Berlin heraus, brauche das auch 3 bis 4 Wochen aufs Land. Und hier auf diesem Bauernhof südlich im Starnberger See sind wir öfter und da habe ich tatsächlich auch so etwas wie heimatliche Gefühle. Es gibt da Milchkühe, genau, Hühner.
Was können Sie denn heute noch so aus dem Stand? Was verlernt man nicht? Trecker fahren, melken tun meistens die Maschinen, aber genau. Können Sie das alles noch?
Ob ich noch melken konnte, weiß ich nicht. Aber ich hatte im letzten Jahr das große Vergnügen bei Freunden im Odenwald. Die haben noch einen Trecker, und zwar einen alten Trecker. Und da habe ich gefragt, darf ich noch mal Trecker fahren? Und das durfte
ging
ich.
Noch.
Und das war ganz toll.
Auch mit der Bremse.
Ja.
Maria Tekülwe, Abschied von Wiesken heißt ihre Chronik. 4 Generationen einer Münsterländer Bauernfamilie. Sie war heute unser Gast. Schönen Resturlaub noch nach Bayern und vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen und allen Zuhörerinnen.